Ja, vielen Dank für die Musik. Ich liebe das, dass ihr euch vorbereitet und wir mitgenommen werden, emotional durch Worte und auch durch die Musik. Ja, herzlich willkommen zu unserem Abendmahl. Ich starte mit einer Geschichte. Es war im kaiserlichen Russland. Der Zar ging eines Tages in einen seiner wunderschönen Parks spazieren. Auf seinem Weg begegnete er einem Wachposten, der neben einigen Sträuchern Wache stand. Überrascht an dieser Stelle, einen Posten zu sehen, fragte er: Was tun Sie hier? Der Wachposten erwiderte: Ich weiß es nicht, ich stehe auf dem Befehl des Hauptmanns hier. Der Zar fragte den Hauptmann: Warum lassen Sie einen Posten wegen ein paar Sträuchern Wache stehen? Die Vorschriften waren immer so, meinte der Hauptmann, aber ich weiß auch den Grund dafür nicht. Nach einer gründlichen Untersuchung stellte der Zar fest, dass niemand am Hof sich daran erinnern konnte, dass es irgendwann mal nicht so gewesen wäre. Und so suchte der Zar Antworten in den Berichtsbüchern, entdeckte zu seinem Erstaunen, 100 Jahre zuvor hatte Katharina die Große an jener Stelle einen Rosenstrauch pflanzen lassen und einen Wachposten daneben gestellt, der dafür sorgen sollte, dass niemand diesem Rosenstrauß zu nahe kam. Die Rose war schon lange nicht mehr da, nur der Posten stand noch dort. Diese Geschichte klingt ein bisschen verstaubt, oder? Das würden wir nicht mehr machen. Aber ich habe mich gefragt, ob es ähnliche Dinge bei uns gibt, Gewohnheiten, die man gerne beibehält, obwohl man eigentlich nicht wirklich weiß, warum. Ich kannte meine Mutter, die zweimal in der Woche die Zimmer ihrer Kinder putzte, obwohl diese schon längst ausgezogen waren. Oder ich kenne Leute, die fragen oder antworten auf die Frage, wie geht es dir, immer mit gut. Vielleicht hüten sie ihr Inneres, obwohl sie schon lange wissen, dass sie wachsen könnten, wenn sie mal die Wahrheit und ehrlich antworten würden. Ich kenne Leute, die haben oft Kopfschmerzen und wissen, dass Wasser trinken helfen könnte. Aber sie hüten die schlechte Gewohnheit. Dabei liegt die Wahrheit doch so auf dem Tisch. Es ist komisch, wenn wir so handeln, Dinge tun, wo wir die Begründung gar nicht liefern können. In dieser Gebetswoche hatten wir ja das Thema Jesus kommt wieder, ich gehe missionieren. Also das ist jetzt meine eigene Übersetzung. Es ging ja um die Wiederkunft Jesu, der Weckruf für die Endzeit. Und dieser Weckruf hat viele verändert. Und wenn ich in die Welt gucke, ich sage euch ganz ehrlich, ich klammer mich total daran, Jesus kommt wieder. Egal wie das hier endet, es wird gut, weil Jesus uns abholt. Aber gibt es Dinge, wenn wir die Offenbarung studieren, gibt es da auch Details aus unserer Auslegung, an der wir als Adventisten festhalten, die wir bewachen, obwohl keine Rose mehr da ist. Junge Leute würden das nicht machen. Und manchmal sind gerade die jungen Leute unsere besten Kritiker, weil sie uns in unserem Verhalten hinterfragen und manchmal herausfordern, einen Grund wissen wollen. Warum machst du das? Gibt es einen Sinn dafür? Früher, zu meiner Zeit, reicht es aus, wenn Mutti sagte, das macht man eben so. Kennt ihr so eine Antwort? Das macht man eben so. Oder es steht in der Bibel. Heute würden die Menschen fragen, ja, wo steht's denn und warum? Wollen wir Menschen zu einem bestimmten Verhalten gewinnen, dann muss das, was wir beschreiben, verstehbar sein und Hand und Fuß haben. Für unser Abendmahl heute habe ich jetzt einen Text aus dem 2. Korinther mitgebracht. Der ist eigentlich ein bisschen schwierig. vielleicht eher kompliziert als einfach. Aber wir versuchen es mal. Der steht in 2. Korinther 5, Vers 14. Und da heißt es, denn die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben, einer ist für alle gestorben, also sind alle gestorben. Ich lese nochmal, ja. Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben, einer ist für alle gestorben, also sind alle gestorben. So aus dem Zusammenhang entschuldigt gerissen, klingt dieser Text jetzt nicht gerade praktisch und plausibel. Aber nicht gleich aufgeben, wir arbeiten uns ein bisschen durch heute. Erstmal den ersten Teil dieses Verses, die Liebe Christi drängt uns. Nur mal so diesen Teil, das könnte doch ein bisschen als eine einleuchtende Antwort verstanden werden, oder? Also warum gehe ich zum Abendmahl? Fragezeichen, die Antwort, die Liebe Christi drängt mich. Gute Nachricht übersetzt, die Liebe, die ich von Gott empfange, bestimmt mein ganzes Leben. Und jetzt geht ihr heute Nachmittag nach der Gemeindestunde nach Hause und ihr trefft die Nachbarin im Treppenhaus. Die begegnet euch und sie fragt euch, sagen Sie mal, Sie waren doch heute beim Abendmahl. Warum machen Sie das eigentlich? Und da könnten wir doch mit dem Bibeltext antworten und sagen, ja, wissen Sie, die Liebe Gottes, die drängt mich, zum Abendmahl zu gehen. Weil Gott mich lieb hat. Ich habe so viel Liebe von Gott erfahren, dass das mein ganzes Leben bestimmt und dann gehe ich auch zum Abendmahl. Und dann kommt ihr ins Gespräch. Deswegen gehe ich sabbats auch zum Gottesdienst. Deswegen lebe ich auch gesund und spende regelmäßig Geld. Deswegen bete ich jeden Tag, kümmere mich um Kranke. Deswegen singe ich im Gemeindechor und gestalte Kindergottesdienste. Darum versuche ich, mit jedem Menschen gut auszukommen. Und darum helfe ich Ihnen auch manchmal im Treppenhaus, die Treppe zu putzen. Gott liebt mich, das bestimmt mein ganzes Leben. Wenn ihr so antworten würdet, glaubt ihr, dass die Nachbarin noch irgendwelche Fragen hätte? Vielleicht erstmal nicht. Denn sie würde euch abspüren, dass Glaube und euer Leben etwas miteinander zu tun haben. Und das wird sie zumindest akzeptieren. Vielleicht wird sie euch ein bisschen naiv halten dafür, dass ihr euch so kaputt arbeitet und mit den 1000 Aktivitäten, aber sie wird das erstmal akzeptieren als Antwort. So weit, so gut, unser Text ist da ganz einfach. Die Liebe drängt uns. Aber vielleicht geht euch das manchmal so, dass das mit der Liebe gar nicht so einfach ist. Vielleicht denkt ihr manchmal, die Liebe drängt mich gar nicht immer. Manchmal bin ich einfach nur müde oder sauer oder tue Dinge, weil andere mich loben würden. Außerdem denkst du vielleicht, ich würde so ein Gespräch mit der Nachbarin gar nicht führen. Und sie weiß gar nicht, dass heute Abendmahl ist. Und zweitens bin ich auch nicht im Gemeindechor und putze auch nicht ihre Treppe. Also was soll das dann? Die Liebe drängt uns. Ich kann diesen Einwand schon verstehen. Mir geht das manchmal auch so. Ich kann nicht alles, was ich tue, mit der Liebe begründen. Und was ist, wenn ich gerade keine Liebe habe? Na, dann sage ich zu meiner Nachbarin, wenn ich keine Liebe habe, dann beiße ich eben die Zähne zusammen und kämpfe mich durch. Und dann wird sie sagen, nee, das klingt jetzt nicht sehr überzeugend. Ich habe den Paulus auch in diesem Text nicht so verstanden, sondern er argumentiert tatsächlich anders. Er sagt, die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben, einer ist für alle gestorben, also sind alle gestorben. Bisschen kompliziert? Einer ist für alle gestorben, also sind alle gestorben. Die gute Nachricht sagt, einer ist für alle in den Tod gegangen, also sind sie alle gestorben. Also Paulus hängt die Liebe nicht in die Luft und sagt, irgendwie ist sie da, sondern er verbindet sie mit einer ganz sonderbaren Erkenntnis. Einer ist für alle gestorben, also sind alle gestorben. Was heißt das? Heute feiern wir Abendmahl, und wer sich so ein bisschen im christlichen Glauben auskennt, der weiß, dass das Abendmahl ein Gedächtnismahl ist. So wie die Gedächtniskirche an Kaiser Wilhelm und vieles mehr erinnert, so erinnern wir beim Abendmahl an den Tod Jesu. Und wir verstehen seinen Tod am Kreuz so, dass Jesus stellvertretend für unsere Schuld gestorben ist. Einer ist für alle gestorben, sagt Paulus. Das ergibt sehr viel Sinn. Und an diesen stellvertretenden Tod erinnern wir uns, indem wir Brot und Traubensaft zu uns nehmen. Jesus sagt, das Brot ist ein Symbol für mein Leib und der Wein Symbol für mein Blut. Dies tut, sagt er, zu meinem Gedächtnis. Auch soweit ist eigentlich alles ganz einfach. Einer ist für alle gestorben. Aber Paulus geht jetzt diesen Schritt weiter, und da stolpern wir ein bisschen. Und ich frage mich und euch, würdet ihr da mitgehen? Paulus meint eine Stellvertretung. Jesus ist für alle gestorben, ja. Aber dieses stellvertretende Sterben ist ein Sterben, das mich mit einschließt. Jesus stirbt am Kreuz für mich, ja, aber ich sterbe mit. Ist das so kompliziert? Das klingt nicht so einfach. Aber ich habe mich gefragt, kann es sein, dass ich die Liebe drängt mich, manchmal nicht erlebe, weil wir über das "also sind alle gestorben" nicht nachdenken? Ich glaube, da kann Abendmahl an dieser Stelle ziemlich existenziell werden. Denn wenn ich Abendmahl für mich in Anspruch nehme, also Jesus ist für mich gestorben, denke ich dann auch an den zweiten Schritt mit, also sind alle gestorben, also bin ich auch gestorben? Wie gut, dass die Bibel noch ein bisschen mehr erklärt. Vers 15, da heißt es, er ist aber für alle gestorben, damit die Lebenden nicht mehr sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben ist und auferweckt wurde. Er ist für alle gestorben, nochmal, damit die Lebenden nicht mehr sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben ist und auferweckt wurde. Ist das nun die Antwort, warum gehe ich zum Abendmahl? Wenn ich zum Abendmahl gehe, dann habe ich doch zumindest zwei Dinge verstanden. Erstens, ich bin Sünder, mein Leben ist kaputt und ich brauche Hilfe. Und zweitens, Gott ist Liebe und hat einen Rettungsplan. Wenn ich die beiden Sachen verstanden habe, dann komme ich und nehme das in Anspruch. Letztens erzählte mir ein Mädchen von einem Referatthema in der Schule. Das Thema war Leben verlieren, Leben gewinnen. Und es ging dabei, welche Haltung haben zu dieser Frage verschiedene Religionen. Ich habe mich gefragt, wie ist es denn beim christlichen Glauben? Sie hat mich angerufen, ich musste da Antwort geben. Was ist das also, was wir verlieren, wenn wir in Christus sterben und nicht mehr uns selbst leben? Und was ist das, wo wir daraus Gewinn ziehen? Paulus nennt es Liebe. Die Liebe drängt uns. Das ist der Gewinn, so ein innerlicher Auftrag, eine innerliche Sicherheit, ein ganzes Lebenskonzept, eben ein Leben für Jesus. Ein Leben für ihn. Und das heißt dann Hoffnung haben, gütig sein, die zweite Meile mitgeben, lieben, ein Leben, das Gott ehrt. Jesus sagt, wenn ihr Liebe untereinander habt, dann werden die Leute das erkennen, dass ihr zu mir gehört. Was ihr einem Menschen in der Not geholfen habt, das habt ihr mir getan, sagt er. Und wo ihr einem Freund oder einem Fremden aufgenommen habt, das habt ihr auch mir getan. Und ich habe mich gefragt, ist das Abendmahl? Sich erinnern, dass es einen Grund für mein liebevolles Handeln gibt? Einer diene dem anderen mit Hingabe. Du hast es auch so gesagt, so die Einleitung heute. Wir haben uns gar nicht abgesprochen. Als ich letztes Jahr wieder hier nach Berlin gezogen bin, da habe ich mich was gefragt. Wenn die Hingabe meines Lebens schlimmstenfalls auf Fußabtreter hinaus liefe, was würde mich daran hindern, trotzdem nach Berlin zu ziehen? Kennt ihr Fußabtreter? Meine Mutter hatte das immer. Ich liebe meine Mutter, manchmal erzähle ich von ihr, hat mich sehr geprägt. Und sie sagte immer, ich bin der Fußabtreter unserer Familie. Alle laden immer alles bei ihr ab. Und ich habe mich gefragt, würde mich das hindern, wenn Waldfriede und Zehlendorf für mich der Fußabtreter meines Lebens wären? Würde mich das hindern, nach Berlin zu kommen? Meine Schwiegermutter Anneliese, viele kennen sie, die wohnte, als ihre Kinder klein waren, im 4. Stock. Da waren 2 Kinder schon da, dann kam der 3. Und da war Kind 1 und 2 schon 1 und 2 Jahre alt. Im Flur unten, der war ziemlich groß und breit, und so konnte sie den Kinderwagen für Thorsten unten stehen lassen. Und das ging ein paar Tage gut. Dann fand sie einen Zettel in diesem Kinderwagen. Bitte halten Sie den Flur frei. Kennt ihr solche Zettel und solche Nachbarn, die dann solche Zettel liegen? Sie wusste, wer den Zettel geschrieben hat, so ging sie gleich hin und bat jetzt um Verständnis. Die Kinder sind noch klein und der Wagen so schwer, 4 Etagen hoch zu tragen. Aber die Nachbarin, die blieb hart. Und meine Schwiegermutter war sehr frustriert. Ihr kennt sie so nicht. Sie ist ja die Güte von Mensch. Aber mit dem Kinderwagen jeden Tag rauf und runter, dabei war viel Platz unten. Der konnte locker da stehen. Und es war nur ein Tick von Frau Schmidt, was die Sache so schwierig machte. Die Geschichte endete so, dass meine Schwiegermutter ab diesem Tag den Kinderwagen immer hochtrug. Auch wenn, ihr kennt sie, sie ist so groß, ja? Auch wenn sie, wenn ihr das sehr schwer fiel. Nach 3 Wochen, wo sie das immer machte, vergaß sie einmal, es zu tun, und der Wagen stand wieder im Flur. Prompt war wieder ein Zettel drin. Aber anders. Da stand auf dem Zettel, es wird schon irgendwie gehen, lassen Sie den Wagen ruhig im Flur stehen. Ist das nicht schön? Nicht immer enden Konflikte so. Und meine Schwiegermutter war super froh, dass sie den jetzt da stehen lassen konnte. Aber was, wenn Hingabe, so wie sie das immer hochgeschleppt hat, schlimmstenfalls auf Fußabtreter hinausliefe. Ich also nur ausgenutzt werde und es mehr Schikane als eine Zusammenarbeit wäre, was würde mich daran hindern, trotzdem diesen Weg zu gehen? Vers 14. Denn die Liebe Christi drängt uns. Da wir erkannt haben, einer ist für alle gestorben, also sind alle gestorben. Er ist aber für alle gestorben, damit die Lebenden nicht mehr sich selbst leben, sondern für den, der für sie starb und auferweckt wurde. Ich glaube, so ein Leben ist anstrengend, aber es macht hochgradig Sinn. Und es macht glücklich. Und dass man, obwohl man manchmal viel weggibt, auch viel zurückbekommt. Wer am Kreuz sein neues Leben bekommen hat und darum andere liebt, der hat das Leben, finde ich, verstanden. Der hat eine Begründung gefunden, die Gott ehrt und andere überzeugt. Ich möchte jetzt mit einer Geschichte schließen, die es auch war, wie deine Geschichte. Die es auch war, aber sehr alt. Wahrscheinlich kennt ihr sie schon, aber ich klebe an dieser Geschichte. Ich erzähle sie immer wieder. Und manchmal ist ja Wiederholung auch gut. Die Geschichte heißt Ein Leben für ein Leben. Luis und Sebastian waren Zwillinge. Sie wuchsen in einem spanischen Bergstädtchen auf. Ihre Eltern waren früh gestorben, hatten ihnen aber ein bescheidenes Erbe hinterlassen, sodass die Jungen in ihrem alten Haus wohnen bleiben konnten. Die beiden glichen sich vom Aussehen so sehr, dass man sie nicht auseinanderhalten konnte. Im Laufe der Jahre entwickelten sie sich aber sehr unterschiedlich. Sebastian erlernte einen Beruf, er war freundlich, zuverlässig und fleißig. Louis dagegen war faul, trank immer öfter und prügelte sich dann mit denen, die ihm nicht passten. Sebastian hatte ihm schon geholfen, also versucht zu helfen, ein neues Leben anzufangen, doch Louis lachte immer, wenn sein Bruder davon anfing. Eines Nachts kam Louis völlig abgehetzt nach Hause, kreidebleich. Seine Kleider waren zerrissen, mit Blut bespritzt, er zitterte und konnte kaum reden. Sebastian, stieß er hervor, versteck mich, sie sind hinter mir her und wenn sie mich kriegen, ist das mein Ende. Was soll das heißen, fragte Sebastian und sah am Fenster, wie tatsächlich Leute sich dem Haus näherten. Wir haben getrunken, jammerte Louis. Es gab Streit, ich wollte das nicht. Er kippte nach hinten und war tot. Sebastian, bitte, versteck mich. Der Sebastian überlegte nicht lange, sondern riss sich seine Kleider vom Körper. Hier, zieh das an und geh durch die Hintertüre. Verschwinde im Bergland und lass dich nicht so schnell wieder hier sehen. Und es war auch höchste Zeit, schon waren die Männer an der Haustüre. Einen Augenblick später stürzten sie herein. Sebastian atmete schnell, das Haar war zerzaust, sein Gesicht und die Hände hatte er schmutzig gemacht. Er trug nun den blutroten Mantel seines Bruders. Die Männer fesselten seine Hände. Ein paar Tage später gab es eine Gerichtsverhandlung und er wurde zum Tode verurteilt und hingerichtet. Als die Menschen in der Stadt noch Wochen später von diesem Fall sprachen, wunderten sie sich, wie ruhig er dagestanden hatte. Er sagte nur, ich habe nichts zu meiner Verteidigung vorzubringen. Louis lebte viele Wochen lang zurückgezogen in einem kleinen Dorf hoch in den Bergen und arbeitete während der Ernte bei einem Bauern. Und oft wachte er in der Nacht auf, weil er an diese schreckliche Mordnacht sich erinnerte. Aber allmählich, könnt ihr euch vorstellen, wurde es ruhiger. Er bereute bitter und sehnte sich, seinen Bruder wiederzusehen. Vielleicht haben sie aufgehört, mich zu suchen, dachte er und verkleidete sich und machte sich auf, um in diese Stadt zu gehen, um seinen Bruder zu treffen. Und inmitten des Marktgetümmels versuchte er herauszufinden, was inzwischen geschehen war. Vorsichtig brachte er das Gespräch auf den Mordfall. Ich habe gehört, dieser elende Mörder konnte entkommen, sagte er. Hat man die Suche schon aufgegeben, fragte er. Aufgegeben? Antwortete man ihm, sie haben ihn doch gleich am selben Abend geschnappt und einige Tage später hingerichtet. Seltsam ist nur, dass sein Bruder seit diesem Tag verschwunden ist. Manche sagen, vielleicht hat er sich wegen seinem Bruder geschämt. Aber Louis hörte die letzten Worte gar nicht mehr, sondern stieß einen verzweifelten Schrei aus und lief zum Gerichtsgebäude. Als er den Richter gefunden hatte, fiel er ihm vor die Füße und stammelte, Sie haben den Falschen hingerichtet. Ich bin es gewesen, nicht mein Bruder. Lassen Sie mich jetzt auch hinrichten. Wie könnte ich noch weiterleben? Und der Richter antwortete, das Gesetz fordert ein Leben für ein Leben. Und wenn dein Bruder unschuldig war, woher sollten wir das wissen? Er hatte den blutigen Mantel an und brachte nichts zu seiner Verteidigung vor. Der Fall ist abgeschlossen. Geh jetzt und sieh zu, dass du dein Leben änderst, sagte der Richter. Und bevor der Richter wegging, holte er für Louis noch einen Brief, den sein Bruder in aller Eile vor seiner Hinrichtung geschrieben hatte. Louis nahm ihn und rannte fort. Als er irgendwann nicht mehr konnte, setzte er sich und las die krackligen Zeilen. Mein lieber Bruder, hieß es in dem Brief. Heute Morgen werde ich aus freiem Willen in deinem blutbefleckten befleckten Mantel sterben. Nun beschwöre ich dich, in meinem sauberen Mantel neu anzufangen zu leben. Louis hat diese Worte ernst genommen und ein neues Leben angefangen. Und wenn Louis später gefragt wurde, was hat dein Leben verändert? Dann wusste er die Antwort ganz genau. Und das ist mein Wunsch, deswegen erzähle ich diese Geschichte für uns auch beim Abendmahl, dass wir Dinge tun, die wir genau wissen, warum. Warum wir heute mitmachen und warum wir auch morgen die Treppe von unserer Nachbarin putzen. Denn die Liebe Christi drängt uns. Da wir erkannt haben, einer ist für alle gestorben, also sind alle gestorben. Er ist aber für alle gestorben, damit die Lebenden nicht mehr sich selber leben, sondern für den, der für sie starb. Amen.